New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business.
Ich bin Philipp Böckmann, Katrin Oppermann-Jopp, hallo.
Hallo Philipp.
Katrin, wir haben heute einen Gast und das ist Klaus Bo. Klaus, hallo.
Hallo Philipp.
Hallo Katrin.
Ihr arbeitet zusammen, ihr seid praktisch Geschäftspartner. Wie habt ihr zueinander gefunden?
Ja, das ist eine Story, die zunächst mal auf LinkedIn stattgefunden hat. Also LinkedIn ist immer noch eine Kontaktbörse und Klaus hatte mich damals kontaktiert. Er war in einer persönlichen Phase auch der Veränderung und hatte dann Kontakt auch zu mir aufgenommen. Und wir haben uns dann doch noch ein bisschen aus dem Auge verloren, aber irgendwann haben wir uns dann verabredet und überlegt, wie wir unsere beiden Stärken, wir sind ja auch sehr unterschiedlich, werden wir auch gleich noch was zu sagen, wie wir die gut vielleicht auch in eine neue, neu gegründete Firma zusammenbringen können.
Katrin, kannst du ein bisschen was zu Klaus sagen? Was schätzt du an ihm? Was zeichnet ihn aus?
Also einmal habe ich von Klaus wirklich gelernt, was Unternehmertum ist. Ich habe immer gesagt, ich bin auch Unternehmerin, aber eigentlich war ich wirklich so gefühlt mehr ein Freelancer und habe weniger als Unternehmer, der ein Unternehmen aufbaut, wirklich von der Pike auf aufbaut gedacht. Und diese Denke, also dieses auch Denken in großen Visionen und eben aber auch eine Basis auch aufzubauen mit gutem Kundenstamm oder auch mit einer finanziellen Basis, dieser Blick, den habe ich von ihm gelernt.
Seit 2022 arbeitet ihr zusammen?
Ja.
Ja. Und Klaus, an dich mal die erste Frage. Wann hast du denn persönlich zum ersten Mal gemerkt, dass das Erfolg und Glück zwei unterschiedliche Dinge sind?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Erfolg kann man auch noch erstmal diskutieren, was Erfolg ist. Viele denken, das ist finanzieller Erfolg. Aber Erfolg ist, denke ich, auch, dass man seine Ziele erreicht. Also für mich ist Erfolg eher das, erreiche ich meine Ziele? Was habe ich mir gesetzt? Was hat die Unternehmung sich gesetzt? Was haben die Gesellschafter für Ziele vereinbart? Das ist für mich Erfolg. Und Glück ist eigentlich eher Zufriedenheit, sinnstiftend arbeiten, wirklich rauszufinden, wofür ist man eigentlich hier auf dieser Erde? Und was will man eigentlich genau machen?
Hat sich das bei dir ein bisschen gewandelt? Also einmal das Streben nach Erfolg, das Streben nach Glück im beruflichen Alltag?
Also ich denke mal, bei mir fing das so 2011, 2012 an. Da kam auch das Thema Spiritualität. Also ich war sehr stark katholisch. Ich komme ja auch aus dem Bistum Münster. Und wir waren bei uns sehr katholisch geprägt. Die katholische Kirche hat mir auch viel Identifikation gegeben. Aber irgendwann mit den ganzen Skandalen war es das nicht mehr. Und dann habe ich so die Spiritualität entdeckt. Spiritualität ist nicht Esoterik, aber das ist wirklich die Bewusstseinsfrage. Beschäftigung mit dem Bewusstsein. Und da ging das beruflich auch los. Früher habe ich immer funktioniert. Also ich habe wirklich eine super Karriere hingelegt und habe eigentlich Arbeit war über alles. Ganz viele Stunden, ganz intensiv. Wenn ich ins Ausland geflogen bin, bin ich morgens um 2 losgefahren, teilweise von England, am gleichen Tag wieder zurück. Also das war schon ein bisschen verrückt, haben auch alle gesagt, dass das verrückt war. Das war für mich ganz lange, 15, 20 Jahre mein Leben. Und dann habe ich schon die Sinnfrage gestellt und habe gesagt, ist das alles? Wenn du noch 20, 30 Jahre lebst, willst du das so weitermachen?
Du hast ja 20 Jahre bei einem großen Familienunternehmen gearbeitet in Führungspositionen. Kam da schon die Spiritualität ins Spiel oder kam das erst nach deinem langfristigen Engagement dort?
Nee, das war während der Zeit. Also ich glaube mal, das Thema, ich weiß noch, das war so 2013 oder so, da habe ich auf dem Folie mal geschrieben, Menschlichkeit und wirtschaftlicher Erfolg ist kein Widerspruch. Das war damals für mich ganz schwer, das auf die Folie zu schreiben, weil das war für mich Esoterik pur. Mhm. Wir haben damals gelernt im Studium, Mitarbeiter entlassen, steigert die Rendite, die Aktienkurse explodieren, wenn man das macht. Und dann, das war ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, wo man einfach gesagt hat, wie kriegt man das Thema Mitarbeiterorientierung stärker ins Unternehmen rein? Ne? Das hat vielleicht vor 30 Jahren keine Rolle gespielt, aber seit 20 Jahren spielt das ja eine Rolle. Und heute übertreiben wir das vielleicht teilweise auch. Heute vergessen wir, was Erfolg wirklich ist und dass ein Unternehmen auch die Basis braucht, um Geld zu verdienen und um langfristig überhaupt eine Mitarbeiterorientierung bezahlen zu können. Aber Mitarbeiterorientierung, wenn man sich da richtig mit beschäftigt und wenn man sagt, wie kann ich auch dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dann ist man schnell bei Spiritualität.
Aber als bei dir die Spiritualität ins Spiel kam, wie hat sich das bei dir gezeigt bei der Mitarbeiterführung? in dem Unternehmen? Also was hast du konkret vielleicht auch ein Stück weit anders gemacht?
Ja, ich weiß nicht genau, ob das die Spiritualität war, aber ich kann sagen, dass ich mich persönlich entwickelt habe. Ne? Persönlich habe ich mich entwickelt. Man hat ganzheitlicher auf die Welt geguckt. Und wir machen das jetzt ja bei uns. Wir haben praktisch ein 4-Quadranten-Modell. Das ist, haben wir auch zusammen ganz lange diskutiert, um diese Komplexität. Katrin, 30 Jahre Coaching-Erfahrung, ich 20 Jahre Unternehmererfahrung oder ich sage jetzt mal leitender Manager in einem Unternehmen, wie ein Unternehmer gearbeitet, wie bringt man diese beiden Welten zusammen? Und diese 4 Quadranten sind aufgeteilt in ich und wir. Ich ist der Unternehmer oder der Geschäftsführer oder die Führungskraft und wir ist das Unternehmen. Und dann habe ich das immer gekoppelt mit innen und außen. Das heißt, ich habe ich innen, das ist die Persönlichkeit des Unternehmers. Ich außen sind die Fähigkeiten des Unternehmers. Wir innen ist die Kultur des Unternehmens. Organisation und alles und wie man miteinander umgeht. Und wie außen ist das, was man eigentlich in der Betriebswirtschaft beschreibt. Logistikkonzepte, Marketingkonzepte, Aufbauorganisationen und so weiter und so fort. Und oft guckt man gerade, und ich auch, ich habe nur auf wir außen geguckt. Mhm. Und wir glauben heute, oder ich glaube sehr stark, man kann Unternehmen nur entwickeln, wenn der Unternehmer oder die Führungskraft sich mitentwickelt. Sonst schaffe ich es, ein Unternehmen zu verändern. Aber wenn der Unternehmer oder die Führungskraft sich nicht mitentwickelt, fällt man wieder zurück auf das Alte.
Mhm. Katrin, wie ergänzt ihr euch denn beide in der alltäglichen Arbeit? Warum klappt das so gut mit der Zusammenarbeit?
Ja, also wir haben auch durchaus unterschiedliche Weltbilder, über die wir auch manchmal ganz ordentlich ringen. Und das ist aber, glaube ich, auch unsere Stärke, dass wir diese unterschiedlichen Weltsichten dann auch ausdiskutieren und eben auch sagen, okay, wir haben unterschiedliche Blickwinkel auch auf ein Unternehmen zu schauen. Und das macht es ja auch in der Ganzheitlichkeit aus. Ich würde für mich den Schwerpunkt wirklich setzen, mehr auf das Thema, bleiben wir mal bei diesem Quadrantenmodell, mehr auf dem Thema innen. Also ich schaue mir, und das mache ich seit über 20 Jahren, bewusst, unbewusst, vielleicht auch von Anfang an, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat. Ich gucke mir mehr den Bereich an innen. Also auch die Tiefenstruktur eines Unternehmens interessiert mich sehr. Also einfach auch mal zu schauen, wo sind auch durchaus auch Themen, die nicht nie angesprochen werden, aber die natürlich wirken. Gerade die unausgesprochenen Themen wirken sehr stark in der Organisation rein. Wo ist auch ein Unternehmer mit einem, vielleicht auch mit Dingen unterwegs, mit Potenzialen unterwegs, die ihm gar nicht so bewusst sind, die er aber Werte zum Beispiel, ist ja oft ein Thema, was einem gar nicht so bewusst ist. Was treibt ihn an? Also wofür strengt er sich auch an? Was ist auch seine persönliche Mission? Und das herauszuarbeiten, das war immer der Bereich innen. Das ist eher so mein Schwerpunkt. Der Klaus ergänzt das auf eine wunderbare Weise. Eben das, was er eben auch gesagt hat, er guckt mehr im Außen, das, was man so offensichtlich sieht, was ein gutes Zusammenspiel dann nachher ist.
Außen, das können ja beispielsweise auch die nackten Zahlen sein, oder?
Na, die nackten Zahlen auch, aber auch die ganzen Strukturen. Aber ich möchte es nochmal ergänzen, was Katrin gesagt hat. Dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiten, gucken wir natürlich beide auch auf das vom anderen, weil sonst würde es gar nicht gehen. Das heißt, ich gucke heute auch viel bewusster auf den Unternehmer, auf die Persönlichkeit des Unternehmers, auf den Einfluss, den der Unternehmer hat, auf die Unternehmenskultur. Wir haben damals im Studium gelernt, dass man Kultur nicht messen kann. Es gibt heute Messmethoden, wie man das messen kann, und damit wird es auch ganz praktisch. Und Katrin, glaube ich, guckt auch sehr stark auf das Unternehmertum. Das hat sie ja auch in der Eingangsfrage auch beantwortet. Was sind denn eigentlich die Anforderungen an Unternehmer? Warum muss der eigentlich 30, 50 Entscheidungen am Tag treffen, was so mit innerer Ruhe gar nicht so vereinbar ist? Und da haben wir sehr viel auch Streitgespräche drüber, auch in der Zusammenarbeit, wie wir unser Unternehmen führen.
Also bei euch gibt's schon mal, ich will nicht sagen Konflikte, aber mal Reibungspunkte, aber das ist eigentlich gesund.
Also wir schauen uns ein Unternehmen sehr unterschiedlich an, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und darüber reden wir dann auch. Und wir haben auch unterschiedliche Blickwinkel, manchmal natürlich auch, weil ich schaue als Frau drauf, schaue ich auch nochmal anders drauf. Und Klaus guckt natürlich auch mehr von diesem männlichen Unternehmerstandpunkt drauf. Ich komme aus der klassischen Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Also Unternehmen wirklich zu entwickeln. Und Klaus guckt da auch nochmal als Unternehmer in der Beratung von Unternehmern drauf. Und das ist natürlich oft auch ein Diskussionsstoff, den wir dann auch nicht immer dankbar. Manchmal ist es auch anstrengend. Aber wo wir sagen, das hilft uns auch für den Kunden, für den Unternehmer, wirklich mit einem sehr geweiteten Blick auf ein Unternehmen drauf zu gucken.
Klaus, du sagst unter anderem, jedes Unternehmen wächst nur so weit wie der Mensch, der es führt. Du hast es eben auch schon mal angedeutet. Was meinst du damit konkret, dieses Wachsen eines Unternehmers?
Ja, wir können vielleicht mal ein Beispiel nennen. Wenn man internationalisieren will als Unternehmen, weil man es vielleicht braucht, weil der Markt in Deutschland zu klein ist, weil man in einer Nische ein Produkt entwickelt hat, was man auf dem Weltmarkt vertreiben muss oder vielleicht in Europa. Und der Unternehmer ist meinetwegen nur lokal unterwegs. Dann ist es schwierig, dieses Unternehmen internationalisieren, weil der Unternehmer gar nicht die Vorstellung hat, wie sowas geht. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt auch Unternehmer, die sagen, ich will nur so und so eine Größe haben. Oder die haben ein Weltbild, wo sie sagen, eigentlich will ich die Mitarbeiter gar nicht mehr fördern als das, was jetzt gerade erforderlich ist, damit das Unternehmen funktioniert. Und deswegen ist es sehr stark vom Unternehmer abhängig, was er für ein Bild hat von der Welt und was er für ein Zukunftsbild hat. Und wenn man ein Bild von der Zukunft hat, dann kann man ein Unternehmen dahin entwickeln. Und deswegen ist es sehr stark davon abhängig, was der Unternehmer denkt.
Spielt damit auch rein, beispielsweise, wenn ich als Unternehmer keinen Mut zeige und also keine großen Visionen habe, warum sollten da meine Mitarbeiter Visionen haben und Mut? Also man ist ja auch ein Stück weit Vorbild als Unternehmer.
Letztendlich ist man Vorbild und man hat auch alles zu verantworten. Das ist auch der Unterschied zwischen einem angestellten Manager, selbst wenn er gearbeitet hat wie ein Unternehmer und ein Unternehmer. Letztendlich setzt er sein eigenes Geld ein. Und auch wenn es eine GmbH ist oder eine AG, dann denkt man immer, ja, ist ja Limit, stimmt ja nicht. Wenn das Geld nicht mehr da ist vom Unternehmen, dann wird Privatvermögen reingesteckt. Also verantwortet er alles. Er verantwortet auch, was das Unternehmen für ein Image hat in der Gesellschaft. Oft sind ja auch Familienunternehmen, die wir jetzt schwerpunktmäßig auch, wo wir uns mit beschäftigen, sind in ländlichen Regionen. Und da lebt man halt zwischen den Menschen. Und deswegen hat der Unternehmer eine sehr hohe Verantwortung. Und Mut braucht man, weil die Umwelt so durcheinander ist. Das war ja früher auch nicht so. Früher, also ich sag mal zwischen 30 und 50, also ich sag jetzt mal bis vor 10 Jahren, hat die Wirtschaft sich immer nach oben entwickelt. Wir hatten mal ein paar kleine Krisen, aber letztendlich, was wir jetzt haben, wir haben einen Ukraine-Krieg, wir haben eine Energiekrise, wir haben Umweltauflagen, die immer teurer werden, wir haben Personalkosten, die explodiert sind in den letzten Jahren. Der Unternehmer weiß eigentlich gar nicht mehr, um welches Problem er sich kümmern soll. Wir haben eine Bürokratie, die immer zunimmt und der weiß gar nicht mehr, um was er sich alles kümmern soll.
Aber an euch beide mal die Frage, das heißt für mich auch im Umkehrschluss, der Unternehmer kann nicht mehr alles heutzutage machen. Man muss ja auch ein bisschen Verantwortung abgeben.
Natürlich.
Fällt das manchen denn trotzdem schwer, natürlich, weil sie immer so gearbeitet haben?
Also, wie wir auch, wir sind vor 4 Jahren angefangen als Unternehmer und dann machst du natürlich am Anfang alles. Und du machst auch das, was du nicht so gut kannst, aber du denkst, du kannst immer erstmal alles.
Ja.
So, und dann musst du dir nachher überlegen, was der nächste Schritt, den ersten Mitarbeiter, den du einstellst. Ist das ein Finanzbuchhalter? Ist das eine Marketing-Expertin oder was ist das? Und da musst du abgeben. Und das ist ja, kommt ja auch aus einer Organisationsberatung. Jedes Unternehmen in Abhängigkeit von der Größe braucht unterschiedliche Organisationsformen. Ja, bis 10 Mitarbeiter kannst du es alleine machen. Wenn du 50 hast, brauchst du eine zweite Ebene. Dann brauchst du 3, 4, 5 Leute, die dir helfen, die Mitarbeiter zu führen, das Unternehmen in die richtige Richtung zu kriegen. Und in einem 50-Mitarbeiter-Unternehmen zu arbeiten als Unternehmer ist was ganz anderes als in einem 10-Mitarbeiter. Und dann kommen nachher 100 Mitarbeiter, dann kommen nachher 250, dann kommen nachher 500. Dann kommen Auslandsgesellschaften dazu mit unterschiedlichen Kulturen, ja, wo einfach die Werte auch ganz anders definiert werden. Ne? Wo eine Minute nicht eine Minute ist, sondern eine Stunde. Und die Komplexität nimmt eigentlich immer zu.
Und da muss sich der Unternehmer, Katrin, halt auch entwickeln, ne? Und weiter entwickeln, also mit den Strukturen wachsen.
Ja, und das ist oft der innere Wachstumsprozess, auch zu sehen, mein Unternehmen wächst und ich habe vielleicht auch jetzt noch eine andere Struktur in der Führung. Und was sind auch für mich dann die nächsten Schritte? Also natürlich einmal, welche Kompetenzen brauche ich auch für die Zukunft? Und das muss ich ja jetzt anfangen zu entwickeln, weil das sind Zukunftskompetenzen, die kommen ja nicht über Nacht oder weil ich ein Glas Sprudel trinke, sondern das dauert oft, diese Kompetenzen auch aufzubauen. Und ich muss aber auch wissen, welche Kompetenzen muss ich überhaupt entwickeln. Wenn ich größer werde, wenn ich ins, ich nehme das Beispiel mal von Klaus, wenn ich ins internationale Geschäft einsteige, was brauche ich denn da? Dabei zum Beispiel auch die Kompetenz zu wissen, wie andere Kulturen auch ticken. weil die deutsche Kultur ist nicht eine Kultur, die überall in der Welt genauso funktioniert, sondern da ist so, wie ich das eben aufgenommen habe, eine Minute, halt eben Pünktlichkeit wird da anders definiert. Oder ich kann hier vielleicht in aller Offenheit auch Dinge ansprechen, weil ich das von einer offenen Unternehmenskultur gewohnt bin. Aber in anderen Ländern formuliert man Kritik anders. Und je nachdem, wo ich mich hinentwickle mit dem Unternehmen, muss meine Entwicklung natürlich standhalten. Also ich kann nicht immer der gleiche bleiben. Das tun auch viele Unternehmer nicht. Also die entwickeln sich natürlich auch weiter. Die Frage ist immer, ist das wirklich eine Weiterentwicklung, die auch strategisch orientiert ist? Und das ist sie oft nicht. Also strategisch orientiert würde ja bedeuten, dass ich wirklich klare Zielsetzungen habe und sage, okay, um diese Ziele auch wirklich zu erreichen, was muss ich dazu lernen? In welche Richtung muss ich mich weiterentwickeln?
Klaus, wenn ich das so höre, mal zwei Negativszenarien. Eine Firma wächst, wird größer, aber die Führung wächst nicht mit. Das kann natürlich einmal passieren. Und es kann natürlich auch an Punkt zwei passieren, dass du ein Problem hast, dass der Firmenchef halt blockiert, ne, dass die Führungsetage sagt, wir sind mit dem zufrieden, was wir machen, alles gut, wir bleiben so, wie wir sind. Beides absolut nicht optimal, ne? Mit was werdet ihr denn vor allem konfrontiert oder kommen beide Szenarien vor?
Also es kommt beides vor. Was wir ganz oft haben, ist, dass der Unternehmer schon weiß, was er tun muss, dass er aber den Mut nicht hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das liegt halt daran, weil die Welt zu komplex ist und das liegt auch daran, weil es Zielkonflikte gibt. Immer wenn du eine Entscheidung triffst, dann tust du manchen was Gutes und anderen schadest du. Ja, zum Beispiel, ein Mitarbeiter passt nicht mehr, eine Führungskraft, ein Vertriebsleiter. Das Team ist nicht mehr, steht nicht mehr hinter dem. Wir haben es gerade gesehen bei der Weltmeisterschaft. Kann man so ein bisschen Parallelen ziehen. Mhm. Und jetzt sagt der Unternehmer, ich muss die Führungskraft auswechseln. Dann kündigt er. Schadet er dem Menschen und der Familie. Aber er befreit vielleicht andere Leute, die sich wieder entwickeln können. Und das muss man ständig abwägen als Unternehmer. Und man muss Entscheidungen treffen, die Menschen wehtun. Und da muss man Mut zu haben.
Vor allem halt, Katrin, wir hatten das ja auch schon mal bei Familienunternehmen, wenn halt die Person, die freigestellt werden soll, entlassen werden soll, ja, ne, aus dem Umfeld des Familienunternehmens kommt, ne, und aus dem gleichen Ort beispielsweise, ne, man muss auch mal unbequem sein. Man muss dann immer abwägen.
Naja, du triffst ja diese Person, der du jetzt mitteilst, dass sie nicht mehr länger im Unternehmen bleiben kann, die triffst du ja dann vielleicht auch die nächsten 3 Jahre noch am Supermarkt.
Ja.
Oder, was ja oft auch der Fall ist, du bist gerade in den ländlichen Gegenden oder auch in den Familienunternehmen bist du auch verbunden über Schützenvereine, über den Sportverein und diese Beziehungen sind verflochten und enger. Und das ist natürlich dann nicht so eine einfache Entscheidung, die du triffst als Unternehmer. Und das, was ich immer wieder beobachte, es ist ja auch erstmal positiv, dass man das abwägt. Ja, dass ein Unternehmer abwägt, was sind die Konsequenzen meines Handelns. Das ist auch verantwortungsvolles Unternehmertum. Und gleichzeitig merke ich, dass manchmal eine Entscheidung, wo man im Kern schon weiß, dass sie richtig ist, sehr, sehr lange hinausgezögert wird aus genau diesen Gründen. Und es macht ja auf Dauer, macht es ja nicht die Situation besser. Und das sind aber so typische Dilemmata, in denen sich Unternehmer halt immer wieder bewegen.
Aber klar ist doch, Klaus, heutzutage in Zeiten von Krise, härterem Wettbewerb, muss man, glaube ich, schneller Entscheidungen treffen. Vor 10, 20 Jahren, wenn man da so eine Sache immer noch so herausgezögert hat als Entscheidung, die dem Unternehmen nicht gut getan hat, das wurde einem dann doch eher vom Umfeld verziehen, weil das Geschäft einfach so weiterlief heutzutage bei engerem Wettbewerb. Da muss man, glaube ich, einfach schneller reagieren und Entscheidungen wirklich dann durchziehen, oder?
Genau. Es geht ja nicht nur um Verzeihen, sondern es geht auch um Geld verdienen, ne? Oder beziehungsweise das Geld zu verdienen, was man braucht, um das Unternehmen weiterzuführen.
Ja.
Ich persönlich glaube, dass die Margen inzwischen viel, viel kleiner sind als früher. Die Kosten sind wahnsinnig gestiegen. Deutschland wächst seit einigen Jahren nicht mehr und deswegen verdienen die Unternehmen nicht mehr so viel Geld. Und deswegen werden auch Fehlentscheidungen oder auch aufgeschobene Entscheidungen nicht mehr verziehen. Du siehst das in deinen Zahlen, in deiner Gewinn- und Verlustrechnung, in deiner Bilanz. Und das ist das Schwierige, ne? Wie stelle ich das Unternehmen so auf, dass die Liquidität nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch reicht? Und wie kann ich meine Investitionen bezahlen, die ich brauche, um zukunftsfähig zu sein?
Stichwort Entscheidung hatten wir gerade. Welche Entscheidung beschäftigt dich denn persönlich bis heute, Klaus?
Es sind einige, die mich beschäftigen. Aber eine habe ich jetzt auch gerade nochmal wieder hochgehoben in einem LinkedIn-Post. Das war eine Kündigung, die ich vor 15 Jahren ausgesprochen habe. Da hatten wir ein Logistikzentrum eingeführt und wir brauchten saubere Bestände, damit wir immer lieferfähig sind. Und dann hatte ich bei der Betriebsversammlung gesagt, ab jetzt gibt es keine Materialien mehr, die ohne Lieferschein verschwinden. Das gab es damals. Und am nächsten Morgen hat der Werkssicherheitsdienst dann jemanden erwischt, der was mitgenommen hatte. Und das war ein Familienvater und den habe ich fristlos entlassen. Und da habe ich damals aus meiner Sicht zu wenig menschlich gehandelt. Da hätte ich mir mehr angucken müssen, was ist eigentlich die Gesamtkonstellation. Ich hätte vielleicht auch der Organisation mehr Zeit geben lassen, dass sie so eine neue Regel auch aufnimmt und versteht. Und da habe ich einfach aus Prinzip hart gehandelt, auch als Zeichen für die anderen. Und das ist eine Situation, die mich immer noch beschäftigt.
Was hättest du da anders machen können? Also Gespräche führen, den Einzelfall angucken können? Oder hast du da wirklich, ohne Gespräche zu führen, einfach hier ist das Schreiben?
Nein. Gespräche geführt hat man natürlich, man merkt das immer ab. Aber im Grunde, wenn du eine Gesamtorganisation hast, dann musst du als Führungskraft auch harte Entscheidungen treffen können. Na, das ist genauso wie in der Hundeerziehung. Da geht es jetzt nicht darum, dass man dem Hund wehtut oder so, aber man muss dem Hund sagen, was darf der und was darf er nicht. Und wenn man das nicht sagt von Anfang an, sondern wenn man ständig am Rumeiern ist, dann kann der Hund auch keine Richtung finden. Das gilt für eine Organisation irgendwo auch. Und da war eine Betriebsversammlung, ich habe das gesagt und am nächsten Tag habe ich das dann einfach umgesetzt, was ich gesagt habe. Aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn ich das da noch nicht umgesetzt hätte, sondern wenn ich erstmal allen gesagt hätte, du, wir hatten jetzt einen Fall, da hätten wir eigentlich handeln müssen, tun wir aber jetzt nicht, aber beim nächsten Mal machen wir es.
Das heißt, du hast durch diesen Fall eigentlich auch gelernt, also oder auch.
Ich habe gelernt, ja, aber das beschäftigt mich immer noch. Ne? Ich habe da wirklich eine Familie mal finanziell in Schwierigkeiten gebracht. Ne? Und auch mit Sicherheit jemanden aus einem Beruf rausgeholt, wo er nicht so schnell wieder genau so einen Job wiederfindet. Und das ist natürlich schon was. Und das ist ja auch das, ich glaube, dass Unternehmer ganz viel von diesen Themen auch mit ins Bett nehmen, nachts nicht schlafen können, sich Gedanken machen, habe ich das richtig entschieden? Aber insbesondere auch die Verantwortung für die Zukunft, das ist eine große, große Last.
Katrin, ich muss ehrlich sagen, so eine Selbstreflexion von Klaus finde ich richtig gut, dass man Entscheidungen immer wieder auch selbst hinterfragt, ne? Und dass man praktisch auch im Nachhinein auch mal sagt, das würde ich jetzt anders machen. Das zeigt dir auch was von Stärke, oder? Wie siehst du das?
Ja, auch im Nachgang zu sagen, so unter dem, was ich jetzt weiß, und das hat ja auch mit Weisheit zu tun, also ich habe so meine Erfahrung reflektiert, so das würde ich mal als Weisheit bezeichnen, würde ich in der Situation, wie sie damals stattgefunden hat, anders handeln. Ich glaube, dass ein Unternehmer, und ich erlebe die, mit denen ich zumindest arbeite, alle sehr verantwortungsvoll, dass der erstmal mit seinem besten Wissen und Gewissen eine Entscheidung trifft. Also im Nachgang kann ich das nochmal reflektieren. In dem Moment wird die für mich stimmig sein. Ja, weil ich dann das Bestmögliche entscheide. Im Nachgang zu sagen, so wie Klaus das gemacht hat, ich gucke mir das nochmal an. Was habe ich da auch bewirkt? Ja, also ich habe da einen Familienvater freigesetzt und der muss sich ja jetzt auch nochmal neu orientieren. Ist ja erstmal ein Learning, was mir eine Hilfe sein kann für das nächste Mal. Ich kann ja die Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber ich kann sagen, gut, hätte es nicht andere Optionen gegeben. Und das nenne ich dann auch kluges Unternehmertum.
Klaus. Ich möchte es noch ergänzen, Katrin. Was besonders bei Unternehmern ist, die müssen Entscheidungen treffen, ohne alle Informationen zu haben. Und das passiert den ganzen Tag. Ne, das ist jetzt im Nachhinein schön. Ne? Man weiß, wie die Leute reagiert haben, wie die Organisation reagiert hat, ob du den noch öfter mal gesehen hast in deinem Heimatort, ja, nein. Aber du triffst ja Entscheidungen und hast vielleicht 70% der relevanten Informationen. Und das ist auch eine große Bürde, die Unternehmer haben. Sie müssen ständig, auch schnell Entscheidungen treffen, ohne das vollständige Bild zu haben.
Und da kann natürlich auch mal eine Entscheidung falsch sein. Das ist, glaube ich, menschlich und völlig normal. Aber es ist besser, wenn man eine Entscheidung trifft, als wenn man gar keine trifft, ne?
Ja.
Nur wichtig ist, glaube ich, dass die Quote der richtigen Entscheidungen um einiges höher ist als die der falschen, ne? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte, um als Unternehmer halt erfolgreich zu sein. Das ist eigentlich eine völlig klare Nummer, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn ich eine eine Führungskraft oder auch ein Unternehmer frage, warum hast du diese Entscheidung getroffen, dass er sagen kann, das waren meine Gründe? Und weniger, um das zu rechtfertigen vor anderen, sondern dass ich sagen kann, das ist nicht einfach so eine spontane Bauchentscheidung, sondern es gab ganz bestimmte Kriterien, nach denen ich gehandelt habe. Es ist so ein bisschen Plausibilisierung für mich selbst. Und da ist natürlich eine Unvollständigkeit drin. Aber ich kann nachvollziehen für mich, im Idealfall auch für andere, was waren die Gründe, warum ich jetzt diese Entscheidung so getroffen habe. Dann ist das ja eine bewusste Entscheidung, nicht einfach so eine unbewusste Entscheidung aus dem Bauch raus.
Ein Unterschied ist natürlich einmal der Unternehmer und der angestellte Geschäftsführer. Also Unterschied würde ich erstmal auf den ersten Blick sagen, der Unternehmer hat das finanzielle Risiko, der angestellte Geschäftsführer eher nicht. Wo siehst du die Unterschiede sonst im Detail, Klaus?
Ich denke, ein zweites Beispiel ist die Langfristigkeit. Ne? Also ein Unternehmer entscheidet sich ja in der Regel lebenslang für sein Unternehmen.
Stimmt, ja.
Und der Geschäftsführer hat vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag, vielleicht einen 5-Jahres-Vertrag oder er sagt einfach, ja, ich kann wechseln, wenn ich will. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Und daraus kommen dann auch andere Entscheidungen aus dem ganzen Umfeld.
Und Stichwort Verantwortung, da ist die Verantwortung des Unternehmers auch um einiges höher, oder?
Also ich habe immer versucht, als Geschäftsführer, als angestellter Geschäftsführer und Vorstand so zu arbeiten wie ein Unternehmer. Das habe ich auch gemacht.
Das ist, glaube ich, eine gute Denkweise.
Genau, ne? Also zum überwiegenden Fall habe ich immer die Frage gestellt, wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich das Gleiche tun. Und das macht vielleicht nicht jeder Geschäftsführer. Der Nachteil ist natürlich auch, wenn man so arbeitet, dann geht man genauso emotional rein. Und dann hat man sich so mit dem Unternehmen und mit der ganzen Unternehmung und mit der Aufgabe, die dieses Unternehmen hat, so verbunden, dass danach auch ein Abschied schwer wird. Weil, also das Unternehmen, wo ich 20 Jahre war, das war meine Familie, meine zweite Familie.
Wie schwer fiel dir da der Abschied?
Das war schwer. Das ist erst schwer, also das ist viel schwerer geworden, als ich weg war. Vorher konnte ich mir das ja nicht vorstellen. Na, aber das ist dann so, dass du vorher hast du 12, 15 Stunden am Tag gearbeitet. Du hast deine Aufgaben gehabt, du hast Karriere gemacht, du hast gutes Geld verdient, du hattest viele Leute, die im Unternehmen gern mit dir zusammengearbeitet haben, aber auch du hattest gesellschaftliches Ansehen und dann bist du auf einmal nicht mehr der Vorstand in einem Ort vom größten Unternehmen, von einem Weltmarktführer mit 20 Tochtergesellschaften im Ausland, sondern bist du erstmal Klaus Bog. So, und da musst du gucken, was bist du denn ohne diese Funktion?
Aber ehrlich gesagt, 20 Jahre, da hast du dich wahrscheinlich auch schon gefühlt, wie zur Familie zu gehören, ne?
Ja, es war ja auch teilweise so, dass man sehr enge Kontakte zur Familie hatte. Man hat ja auch viele Sachen mitbekommen, die in der Familie passiert sind über so eine lange Zeit, wenn man immer im Vorstand arbeitet. Aber für mich war es einfach ein sehr großes emotionales Thema, weil ich in dem Unternehmen so gearbeitet hätte, als wenn es mir gehören würde.
Ist das ein Ansatz, den so Menschen, die halt beschäftigt sind als Führungskraft, die auch so ein bisschen so denken sollten halt, als wären sie auch selbst die Unternehmerin, der Unternehmer? Oder ist das im Einzelfall abhängig? Sollte man so denken? Also ich bin zwar nur Angestellter, in Anführungsstrichen, aber ich handle so, als wäre ich halt selbst Unternehmer.
Also ich würde mir das im Idealfall sogar von allen im Unternehmen wünschen. Also diese zu sagen, so, wenn ich jetzt nicht nur Mitarbeiter bin oder Mitarbeitende, die monatlich das Gehalt bekommt für eine Leistung, die ich abliefere. Also meine Zeit, meine Leistung gegen Geld. Wenn ich das eher sehen würde, als ich bin Teil dieses Unternehmens und ich handle wie ein Unternehmer. Das wäre für mich eine ganz wichtige Unterscheidung, auch was die Energie angeht. Mit der Energie würde ich vielleicht andere Dinge tun und andere Dinge entscheiden.
Und wenn es viele solche Leute in einem Unternehmen gibt, hat natürlich die Führungskraft, also der Unternehmer auch das Vertrauen und hat Leute, wo man auch was abgeben kann mit gutem Gewissen. Ne? Also es gibt ja auch so die Geschäftsführer, die alle 2 Jahre durch die Unternehmen tingeln, dann wieder wechseln. Das sind, glaube ich, negative Beispiele.
Genau, das ist negative Beispiel. Ich glaube aber auch, dass man das noch ein bisschen differenzierter darstellen muss. Ich glaube, Verantwortung übernehmen wie ein Unternehmer ist gut. Aber sich so mit dem Unternehmen zu identifizieren, wie ich das gemacht habe, ist, glaube ich, am Ende auch zu viel.
Okay, ne? Ja.
Das glaube ich schon, weil du hast nie die Garantie, dass du da pensioniert wirst. Das ja. weißt du halt nicht. Ne? Mhm. Und du musst halt sehen, dass du auch noch andere Sachen hast, dass du Hobbys hast, dass du andere Aufgaben hast und nicht nur sagst, das ist mein Unternehmen und da verbringe ich außerhalb bei der privaten Familie mein ganzes Leben. Mhm. Nichtsdestotrotz wünschen sich natürlich Unternehmer und auch Geschäftsführer, dass die Mitarbeiter eigenständig sind, verantwortungsvoll sind und eigentlich unternehmerische Entscheidungen treffen, weil sie dann mir die Verantwortung abnehmen. Und da muss ich natürlich als Unternehmer das Umfeld schaffen, dass es überhaupt geht, dass ich zu der Verantwortung auch das Thema Kompetenz, also Kompetenz im Sinne von Genehmigung, dass ich den Mitarbeitern auch die Macht gebe, dass sie überhaupt unternehmerische Entscheidungen treffen können.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dieses Vertrauen, dass ich, also ich kenne beispielsweise, habe ich mit einer Frau neulich gesprochen, die gesagt hat, ich muss mir jeden Brief, jede E-Mail von meinem Chef abnehmen lassen, bevor ich die rausschicke. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Negativbeispiel, aber halt Vertrauen geben und Freiräume geben ist, glaube ich, auch immens wichtig, dass sich die Menschen auch entfalten können.
Also mir ist gerade jetzt in dem Gespräch so ein Beispiel nochmal in Erinnerung gekommen. Und zwar habe ich in Essen in einem Hotel, ich weiß auch den Namen nicht mehr, da hatte ich mich interessiert für Seminarräume. Also ich wollte gerne in Essen ein Seminar veranstalten und ich gehe so durch diese Flure und da ist eine junge Frau, die gerade den Flur reinigt. Und ich habe die gefragt und habe gesagt, so, gibt's jemand hier im Haus, der mir die Räume zeigen kann? Also ich würde mir gerne mal alle ihre Seminarräume anschauen. Ich würde mir gerne mal einen Konferenzraum anschauen und auch, wo unsere Leute dann essen können. Und dann sagt sie, ja, okay, ich gehe mit Ihnen. Und dann habe ich sie nur groß angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, aber halte ich Sie jetzt nicht von Ihrer Arbeit ab? Dann hat sie gesagt, nein, das ist meine Arbeit. Und wie sie nachher herausgestellt hat, das habe ich dann rausbekommen, als ich mich mit ihr noch ein bisschen unterhalten habe. Sie ist da für die Reinigung der Räume. Aber sie hat von ihrem Chef die Erlaubnis bekommen, dass wenn sie jemand fragt und etwas wissen will vom Haus, dass sie das jederzeit kann. Sie muss auch gar nicht fragen. Und ich glaube, dass wenn sie diese Erlaubnis nicht bekommen hätte im Vorfeld, hätte sie das nicht gemacht. Dann hätte sie gesagt, okay, ich kümmere mich vielleicht im Idealfall noch um eine Person, die ihnen das Haus zeigt. Aber für sie war klar, sie hat diesen Freiraum, dass erstmal der Kunde, was er will, bedient wird und nicht ganz klar abgegrenzt, das ist nicht deine Aufgabe, dafür bist du nicht zuständig. Und das war für mich schon eine Form von Ermöglichen. Mhm. Und dass auch jemand sich einfach traut, weil er weiß, ich habe diesen Freiraum.
Mhm. Eigentlich ein schönes Beispiel von einer ganz anderen Ebene, Klaus. Ne?
Ja, genau, ja. Finde ich auch. Ja. Und es geht wirklich darum, dass man mit den Menschen bespricht, was ist die Erwartung, aber auch, was brauchst du dafür, dass du diese Erwartung erfüllen kannst. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei der Sinnfrage. Ich glaube ja, dass Menschen sich entwickeln wollen. Jedenfalls die meisten Menschen wollen sich entwickeln. Und die nehmen Freiräume gerne an. Und Freiräume sind ja auch ein Zeichen für Vertrauen. Und Vertrauen spornt an. Und das gibt Motivation und das gibt auch Energie.
Ich wollte einmal dann zum Eingang nochmal zurück, die Sache mit dem Erfolg und dem Glück, als du dann deinen Führungsstil auch geändert hast, also mit anderen Schwerpunkten auch für dich selbst. Hat sich das positiv nicht nur auf dich, sondern auch aufs Unternehmen ausgewirkt, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auf die Produktivität? Gab es da konkrete Auswirkungen, als du halt praktisch auch dein Learning hattest?
Ich glaube schon, dass wir anders miteinander umgegangen sind auf jeden Fall, dass man sich auch bei Neueinstellungen Menschen gesucht hat, die besser zu dem Neuen passen, die mehr Verantwortung übernehmen wollen, die aber auch die Freiräume ausnutzen wollen. Aber ich glaube, wir hatten am Ende auch eine Kultur, wo Geben und Nehmen im Einklang war und wo man sich auch gegenseitig unterstützt und geholfen hat. Mhm. Und nicht jeder für sich.
Mhm. Katrin, wollte dich einmal fragen. Also gefühlt hat dieses Wohlfühlen klingt immer so nach Larifari, aber ich sag mal so, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man nicht sagt, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich gehe jetzt zur Arbeit, ich gehe gerne zur Arbeit. Hat das insgesamt zugenommen, dass die Menschen halt sich bei der Arbeit auch wohlfühlen wollen im Job und die Arbeit nicht nur als Pflichtaufgabe nehmen. Also ich gefühlt ist unsere Gesellschaft so ein bisschen weicher geworden. Will das gar nicht irgendwie bewerten, aber dass wirklich dieser Wohlfühlfaktor bei der Arbeit zugenommen hat, dass die Menschen sich bei der Arbeit halt wohlfühlen wollen und gleichzeitig natürlich müssen sie auch Produktivität zeigen, ne?
Also ich kann mich noch an meinen Vater erinnern, der wirklich so einen Beruf hatte, den er gewählt hat, um Geld zu verdienen. Das war ganz klar die Motivation. Die Arbeit findet statt von montags bis freitags. Und alles, was danach an Sinn, Erfüllung stattfand, war die Familie. Und da erlebe ich einen Wandel. Also Menschen möchten auch während der restlichen Zeit ihres Lebens, nämlich von Montag bis Freitag, einer Beschäftigung nachgehen, die sie erfüllt. Also mir geht es weniger um Wohlfühlen, sondern wo sie Erfüllung finden oder wo sie sagen, ich kann einen Beitrag leisten, der Sinn macht. Und diese Verschiebung, die nehme ich schon wahr, die nehme ich auch bei jungen Menschen wahr, aber die nehme ich eben auch im Moment bei Menschen war, die angestellt sind. Also für die ist das schon sehr, sehr lange nicht mehr nur einfach Geld verdienen.
Mhm. Ist das auch deine Erfahrung, Klaus?
Ja, ich kann das teilen. Ich möchte aber noch mal was zu Wohlfühlen sagen. Wohlfühlen hat, glaube ich, auch was damit zu tun, was die Erwartung ist. Ich glaube, die Erwartung ist heute viel höher, was ein Arbeitgeber tun muss. Und teilweise sind die Erwartungen auch überspitzt. Also wir hatten letztes Jahr bei unserem Unternehmen eine Diskussion, ob man freitags Office-Tag machen kann oder ob man donnerstags schon in das Wochenende gleiten muss mit einem Homeoffice-Tag am Freitag. Und da ist unsere Gesellschaft teilweise einseitig unterwegs. Die Erwartungen sind zu hoch, die Kosten steigen deswegen und die Unternehmen sind im internationalen Wettbewerb. Ich war vor 2 Wochen auf dem Kongress, das war ein Kongress mit Zentralasien und Deutschland. Und da haben wir das Feedback bekommen als Deutsche, dass eine WhatsApp, die freitags morgens geschrieben wird, frühestens montags nachmittags bearbeitet wird. Und das ist nicht mehr internationaler Standard. Wir verlieren unser Image als früherer Exportweltmeister und wir verlieren auch, sage ich jetzt mal, die Grundtugenden, für die wir früher geschätzt worden sind. Die gehen teilweise verloren aufgrund der hohen Erwartung der Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung. Das sehe ich als großes Problem. Da werden Unternehmer mit Dingen konfrontiert, die man nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen will.
Ja, ich glaube, dieser Leistungsgedanke, das ist halt schade, dass der oft halt ein bisschen vom Stellenwert runterrutscht. Immer diese Geschichte, Hauptsache die Mitarbeiter sind zufrieden. In erster Linie muss ja auch das Unternehmen zufrieden sein und es muss Leistung gezeigt werden.
Auch das halt, ist ein Zielkonflikt für mich. Man muss sehen, wo die Balance ist. Man muss, glaube ich, mehr balancieren. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wie kriegt man beides hin, dass beides gut ausgeprägt ist? Dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass die ihren Sinn sehen, aber dass trotzdem die Leistung stimmt. Und jeder muss verstehen, wenn ein Unternehmen kein Geld mehr verdient, hat das Unternehmen auf Dauer keine Existenzberechtigung. Und wir müssen uns halt messen mit anderen Regionen und da wird mehr Leistung erwartet, da werden die in der Schule noch ganz anders getrimmt, wenn ich jetzt an Asien denke und so weiter. Und das sind unsere Wettbewerber im internationalen Umfeld.
Wann wird denn der Unternehmer Klaus selbst zum größten Engpass seines Unternehmens? Hast du da ein Beispiel?
Ja, ich glaube, der wird zum größten Engpass, wenn er sich nicht mehr entwickelt.
Ja.
Wenn er sich nicht entwickelt und wenn er mit seiner Meinung sich nicht mehr entwickelt, wenn er nicht offen ist, wenn er seinen Geist, sage ich jetzt mal, wenn er Denkblockaden hat, dann kann er nicht mehr das Vorbild sein, was dem Unternehmen den Schwung gibt, um sich zu entwickeln.
Ich glaube auch wirklich, wenn ein Unternehmen jahrzehntelang so funktioniert hat, weil die immer ihren gleichen Stiefel gemacht haben, weil es erfolgreich war, also dass man wirklich eine Linie durchgeführt hat, diese Kontinuität, das war jahrzehntelang vielleicht in vielen Branchen gut,
genau.
Aber jetzt kommt halt der Punkt, wo halt mal was anderes gefragt ist. Und das ist natürlich auch ein Schritt, mal was zu wagen. Ne?
Genau, also ich sage ja immer, innen stabil und außen flexibel. Das ist so ein bisschen so ein Spruch.
Ja.
Ne? Weil
clever.
Das Umfeld ist so unsicher und unstetig, dass ich eigentlich mich ständig auf die Situation einstellen muss, die jetzt auf mich zukommt. Und das geht nur, wenn ich eine gute innere Stabilität habe. Wenn ich einen Anker habe, wenn ich ein Fundament habe, wenn ich Werte habe, dann kann ich das machen. Ansonsten kriege ich das nicht hin. Sonst macht jede Krise, die dazukommt, ist so viel Gegenwind, dass ich umfalle.
Es ist aber, wie ich das so höre, Katrin, oft in vielen Bereichen halt, über die wir sprechen, ein Balanceakt, ne? Es ist immer so ein Für und Wider, man muss es ausbalancieren. Also das ist immer eine Abwägung, ne?
Also wir haben, zumindest empfinde ich das so, gerade auch eine Phase auch in der Gesellschaft und auch gerade hier in Deutschland erlebe ich es, weil ich da natürlich auch die meiste Zeit verbringe. Wir denken gerade wieder sehr gerne in entweder oder und in schwarz-weiß. Also entweder bin ich für die Mitarbeiter oder ich bin für den Unternehmer. Das, was wir heute brauchen, ist natürlich ein Halten können von unterschiedlichen Bedürfnissen. Das heißt, die Mitarbeiter sind wichtig, das Unternehmen ist wichtig. Und ich verbinde das gerne mit einem und nicht mit einem oder. Und das macht für mich die Kernkompetenz auch eines Menschen, ob Unternehmer oder auch Angestellter, Geschäftsführer oder aber auch Mitarbeiter aus, dass wir mehr und mehr lernen, in diesem und zu denken und nicht in diesem Schwarz-Weiß. Ja, an diesen Polaritäten, die keine sind. Weil es gibt viele Faktoren. Ich muss international wettbewerbsfähig sein und gleich örtlich verankert. Ich bin hier lokal engagiert und muss gleichzeitig aber auch denken wie ein Global Player. Mhm. Und dieses und verbindet und ein oder und dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir momentan auch, was ich auch in der Politik gerade extrem erlebe, die macht uns völlig unfähig. Anstatt in Lösungen zu denken, weil wenn ich das mit einem und verbinde, kommen ja viel differenziertere, viel komplexere Lösungsmöglichkeiten zutage.
Was glaubt ihr, Klaus gefragt, warum braucht jeder Unternehmer einen Sparringspartner, beispielsweise von außen?
Das wäre nochmal ganz kurz Unterschied Coaching-Sparring, ganz kurz. Wir beide diskutieren das auch. Bei uns ist Katrin eher der Coach, der zuhört, das tut sie zwar auch nicht immer nur zuhören, aber der zuhört und der einem hilft, selber auf die richtigen, zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Und Sparring, so wie ich das mache, ist, ich sag ganz schnell meine Meinung. Und bin da auch sehr direkt. Und ich glaube, weil das Äußere so komplex ist und weil die Zielkonflikte so da sind für einen Unternehmer, hat er oft einen Tunnelblick und weiß nicht mehr genau, wie soll ich jetzt entscheiden. Und dann ein Blick von außen, ohne die ganzen Emotionen, dass ich die Mitarbeiter kenne oder dass die Kinder zusammen im Fußballverein sind oder was auch immer. Ja,
oder dass es ein Familienunternehmen ist, wo als viele noch viel mehr Verflechtungen
ganz
sind.
Ganz genau, halt, ganz viele Verflechtungen. Kann ich als Außenstehender halt klarer auf die Dinge gucken und dann auch meine Meinung sagen. Und du musst natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben. Du musst ja das Umfeld vom Unternehmer überhaupt verstehen können. Ist ja nicht nur der Konflikt im Unternehmen, sondern auch Unternehmen, Familie. Ja, wie viele Stunden verbringe ich denn im Unternehmen? Geht er zum Elternsprechtag? Geht er mit dem Sohn zum Fußball? Ja, nein. Oder hat das andere Vorrecht? Und das muss man ja alles mal sehen. Dann die große Last, dass die ganze Familie auch finanziell vom Unternehmen abhängig ist. Das heißt, wenn es der Vater ist, wenn es der Mann ist und er nicht richtig seine Aufgabe als Geschäftsführer macht, was sind die Erwartungen der Familie? Was sind die Brüder, Geschwister, was haben die für Erwartungen? Und das ist, glaube ich, wenn einer von außen drauf guckt und sagt, ich sehe jetzt mal deinen ganzen Konflikt, deine ganzen verschiedenen Interessen und ich würde so oder so entscheiden. Oder ich würde mir das besonders angucken. Oder ich würde die Gewichtung anders wählen, als du die wählst. Oder ich würde mir auch erlauben, dass ich Fehler machen darf.
Ist es denn eigentlich auch, das finde ich ja bei euch so faszinierend, wenn du beispielsweise Sparringspartner für ein Unternehmen bist, für einen Unternehmer, ihr redet ja auch gemeinsam, da ist Katrin doch auch eine Art Sparringspartnerin dir und das finde ich ja, also dass du nicht nur einen externen Sparringspartner hast, man hat ja praktisch dann auch, wenn Katrin mit im Boot ist, ist das ja eine Dreier-Geschichte, die ja nochmal ein Stück weit produktiver ist mit drei unterschiedlichen Sichtweisen.
Genau, also es ist so, dass wir teilweise ja Projekte zusammen machen, aber auch wenn nur einer von uns gebucht wird, ist der andere immer dabei. Und das ist ja wieder dieses Vier-Quadranten-Modell. Ganz oft telefoniere ich dann mit Katrin, wenn ich morgens im Auto bin oder wenn wir uns treffen, dann sage ich, ich habe das und das Problem, wie siehst du das? Und dann kriege ich auch einen anderen Blick. Dann kriege ich den Blick einer Frau, dann kriege ich den Blick eines Coaches, dann kriege ich den Blick einer erfahrenen Managerin und dann kann ich wieder reflektieren und sagen, okay, die sieht das so, die sieht das ganz anders. Warum sehe ich das denn so?
Aber ich glaube, das ist auch vielleicht ein Erfolgsrezept eurer Zusammenarbeit, dass nicht jeder auf seinem Standpunkt beharrt, sondern dass man dem anderen jeweils zuhört und dass man wirklich das Beste möchte und das auch nicht persönlich nimmt, wenn man jetzt beispielsweise bei einer Entscheidung sich hat überzeugen lassen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Geschichte, dass man auch mal die Meinung des anderen akzeptiert und am Ende vielleicht zum Schluss kommt, Mensch, ich glaube, der Klaus hatte doch recht.
Also für mich ist auch persönliche Reife, unabhängig jetzt von uns beiden, persönliche Reife bedeutet für mich auch, dass ich weiß, dass ich immer nur mit einem sehr begrenzten Blickwinkel auf die Welt schaue. Also das ist ja nicht allen Menschen bewusst. Also ich ist jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber ich vermute mal, 80% der Menschen glauben, dass die Weltsicht, so wie sie die Welt wahrnehmen, ein Abbild der Realität ist. Oder dass es die alleinige Weltsicht ist. Sonst müssen wir uns auch nicht so viel darum streiten, ob etwas falsch oder richtig ist. Ich glaube, das, was wir beide verstanden haben, ist, dass wir einen sehr begrenzten Blick, auch wir mit viel Lebenserfahrung, egal wie lange wir jetzt hier auch schon auf dieser Erde sind, aber unser Blick ist begrenzt. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich nochmal einen anderen Blick reinhole und zu sagen, so, man könnte eine Sache ganz anders sehen. Das betrifft natürlich einen Unternehmer genauso wie uns. Dass man sagt, okay, kann man das nicht auch mal ganz anders einordnen? Und dadurch weitet sich ja auch schon der Blick auf, und ich glaube, man kommt dann an dem Punkt auch der Realität etwas näher. Wenn ich sagen kann, okay, kann man da nicht auch noch mal ganz anders drauf gucken? Und das macht für mich auch Reife auch aus für einen Unternehmer, dass er das kann.
Und Klaus, wie ich das so wahrgenommen habe, du redest wirklich auch Tacheles mit den Unternehmern halt, ne? Und das ist, glaube ich, auch manchmal gut, dass die auch mal die Augen geöffnet bekommen, ne? Wenn Sachen grundlegend schieflaufen, ne?
Ja, Tacheles ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde das beschreiben mit
Klartext,
Direktheit ja. Und auch, aber immer respektvoll, ne?
Ja, absolut.
Weil ich ja weiß, dass der Unternehmer wirklich in Schwierigkeiten sitzt. Es gibt ja keine einfache Entscheidung, sondern ich habe es ja eben erklärt. Du trittst immer irgendjemandem vorm Schienbein, wenn du eine Entscheidung triffst. Und deswegen, ich habe auch großen Respekt vor Unternehmern. Ich bin ja jetzt selbst einer, ja, ein kleinerer, weil wenn man spät anfängt, ist man noch nicht so groß, aber ich habe die gleichen Sorgen, ne, die ein Unternehmer hat. Und ich habe natürlich als angestellter Manager aus meiner Sicht Jahrzehnte wie ein Unternehmer gearbeitet, habe mich doch reingedrängt. Und du hast es nicht einfach als Unternehmer. Ja, du hast schwierige Entscheidungen, du hast ein Umfeld, was immer komplexer wird, deine Kosten steigen, du kriegst die Umsätze nicht hoch, Deutschland wächst nicht mehr, es gibt keinen Rückenwind. Und dann kommt noch die Gesellschaft und das Image von Unternehmern wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Warum eigentlich? Ja, weil im Grunde die Unternehmer sorgen für die Arbeitsplätze, die Unternehmer sorgen dafür, dass unser Land funktionieren kann. Auf jeden Fall haben die mal eine große Verantwortung und die nehmen sie auch wahr und nehmen auch ganz viel persönliche Einschränkungen in Kauf, um dieses Unternehmen führen zu können. Und warum wird von Teilen der Gesellschaft Unternehmertum so negativ gesehen? Ausbeuter, Steuerhinterzieher und was wir da alles so sagen. Nein, die meisten Unternehmer sind ganz redliche Menschen, die sich jeden Tag überlegen, wie kriege ich diese Interessenkonflikte so gelöst, dass möglichst wenig Menschen darunter leiden.
Und die manchmal sogar 7 Tage die Woche arbeiten.
7 Tage die Woche und auch 15 Stunden.
Ja, absolut krass, ne? Also diese Wertschätzung fürs Unternehmertum fehlt manchmal, ne?
Die fehlt auf jeden Fall, ja. Ja.
Einen Aspekt, Klaus, wollte ich noch einmal ansprechen. Wie oft passiert's, wenn du beispielsweise als Sparringspartner einem Unternehmer die Augen öffnest und mit dem diskutierst, dass dann im Nachhinein von Seiten des Unternehmens gesagt wird, Mensch, Klaus, du hast uns die Augen geöffnet und wir sind endlich ins Machen gekommen. Wir haben wirklich die Entscheidung jetzt so und so getroffen und es war genau die richtige Entscheidung. Du warst genau der richtige Impuls zur richtigen Stelle. Mhm. Also dass du einen gewissen Anschub gegeben hast.
Das kommt oft vor, aber manchmal ist man auch eher wieder weg, als die Erfolge kommen. Aber dann sieht man das Unternehmen von außen, dann sieht man, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Es gibt so einen Fall in Berlin. Da bin ich vor 3-4 Jahren hingekommen. Der Unternehmer war eigentlich so weit, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr leben. Und heute weiß ich, dass er wieder Golf spielt und wieder segelt und wieder Weltreisen macht. Und dann freut man sich natürlich, wenn man von außen mitbekommt, dass die Dinge, die man damals gemacht hat, jetzt Früchte tragen.
Und ich glaube, Katrin, dieses Wort betriebsblind, das gibt's wirklich oft, dass man halt dann irgendwie, ne, durch so eine Brille guckt und halt die Probleme gar nicht sieht oder verdrängt, ne?
Ja, und je länger ich natürlich an einem Ort bin und auch meine Tätigkeit so mache, die ja auch in der Vergangenheit ganz oft funktioniert hat, desto mehr habe ich ja auch eine Bestätigung, dass meine Weltsicht und die Art, wie ich es mache, auch richtig ist. Und dann fällt mir vielleicht auch die Erkenntnis etwas schwerer zu sagen, all die Dinge, die für mich erfolgsentscheidend waren in der Vergangenheit, die muss ich vielleicht jetzt im Moment nochmal auf den Prüfstand stellen und vielleicht 50% davon auch loslassen. Und in der Situation sind wir ja momentan. Da sind viele Unternehmer und Unternehmen sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit und merken jetzt, dass diese alten Erfolgsrezepte einfach nicht mehr tragen. Und diese Übergangszeit, das Alte trägt nicht mehr, nicht mehr wirklich. Und das Neue ist noch nicht in Sicht, ist ja mit viel Unsicherheit verbunden und das muss ich aushalten.
Da sind wir auch schon beim Thema, Klaus. Wie geht's deiner Sicht dem Mittelstand und der deutschen Wirtschaft an sich? Also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, selbst Branchen, wo man nie dran gedacht hätte in Deutschland, dass die mal in eine Krisensituation kommen, die merken jetzt, uns trifft's jetzt auch mit voller Wucht, wo man vor 10, 20 Jahren gedacht hätte, also unsere Branche ist sowas von krisensicher, da kann eigentlich nichts kommen. Ist das auch deine Erfahrung, dass da jetzt Branchen betroffen sind, die sich eigentlich so in Sicherheit gesehen haben?
Ja, ich glaube mal, das ist ja unbestritten so. Ich meine, wir brauchen uns ja nur die Automobilindustrie in Deutschland angucken. Die größte, wichtigste Branche mit ganz vielen Zulieferbetrieben, die jetzt über 100.000 Arbeitsplätze Abbau spricht bei VW. Andere bauen auch ab. Und es geht in der Chemiebranche weiter, dass BASF jetzt eins der größten Chemiewerke in China baut. Deutschland ist nicht mehr der Investitionsstandort Nummer eins, weil wir halt in den letzten Jahren viele Fehlentscheidungen getroffen haben. Wir haben die Bürokratie aufblähen lassen, teilweise von Europa kommt, aber wir setzen es natürlich auch besonders erfolgreich um in Deutschland. Dann haben wir unsere Energiekosten explodieren lassen, mit keinem Ausblick, wie wir das wieder hinkriegen wollen. Ich persönlich glaube, die Energiewende ist gescheitert. Ich habe zwar keine Lösung, ich habe meinen besten Freund, der hat alles elektrisiert. Wir kommen nicht zu einem Ergebnis, ob wir beide clever sind. Wir schaffen es nicht, zusammen einen Weg zu finden, wo wir sagen, den müssten wir gehen in Deutschland. Die Personalkosten sind gestiegen. Vor einigen Jahren war der Mindestlohn bei 8,50 Euro, jetzt ist der bei 13 oder 12 Euro irgendwas. Es ist ja gut, dass die Leute mehr verdienen, aber es muss alles irgendwie bezahlt werden. Und wir haben einen internationalen Wettbewerb. Da ist für mich die Fußball-Weltmeisterschaft schon auch noch bezeichnend. Die Unterschiede, die Leistungsunterschiede nehmen ab. Und auch eine Fußballnation wie Deutschland oder wir können ja auch die Niederlande nehmen oder wir können auch ein Italien nehmen, was sich seit Jahren schon nicht mehr qualifiziert. Wenn da die Mentalität nicht stimmt und wenn nicht jeder als Team die Leistung bringt, dann stürzt man ab, weil die anderen besser geworden sind. Mhm. Wenn und das gilt in der Wirtschaft auch.
Ja, vor allem, wenn du dich an ein paar Jahre erinnerst, Katrin, wir haben auch schon mal drüber geredet, dass dann plötzlich die Vier-Tage-Woche war völlig hip, da spricht jetzt eigentlich keiner mehr von. Also eine Zeit lang hatte ich so vor 5 bis 10 Jahren das Gefühl, also vor Corona irgendwann, dass irgendwie gefühlt so plakativ gesagt, als Arbeitnehmer gedacht wurde, ich muss gar nicht mehr zur Arbeit gehen, ich kriege mein Geld so oder so. Also genau. Es wird alles nur für die Arbeitnehmer getan, damit sie es relativ gemütlich haben. Das war auch so ein Trend und da merkt man jetzt gerade, dass das wirklich zurückgeschraubt wird. Ne?
Genau, aber wir haben jetzt auch wirklich, wenn man mal mit Corona anfängt 2020 oder 2019 war das, oder ich weiß nicht genau, wann das war.
Irgendwie da um den Dreh, ja.
Da ging das los mit Corona und da hat die deutsche Wirtschaft, glaube ich, richtig einen drauf gekriegt. Dann ging es weiter mit Sanktionen Russland. Russland war ein ganz wichtiges Exportland für uns. Es gab 8.000 deutsche Unternehmen in Russland. Die sind alle verschwunden. Wir haben 60 Milliarden Export mit Russland gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, noch 3 oder 4 Milliarden. Das heißt, es ist runtergefahren auf null. Ich weiß selber von meiner Tätigkeit, dass die Gewinne für deutsche Unternehmen in Russland sehr hoch waren. Und was ganz schlimm ist, wir kriegen die Energie nicht mehr aus Russland. Und wir haben auch keine Ersatzenergien, sondern wir bezahlen teilweise Gas aus Amerika, das mit Fracking gemacht wird, wo wir sagen, wir wollen es mit Fracking nicht hier machen. Das kaufen wir jetzt aus der Not zu 2-3-fachen Preisen von früher. Und der Angriffskrieg von Russland ist 100%ig falsch. Trotzdem, die Entscheidung, kein Gas mehr zu kaufen in Russland, ist für Mittelständler ein Riesenproblem. Atomkraft abschalten ist auch ein Riesenproblem. Und es gibt keine Antwort, wie wir die Energie wieder bezahlbar machen können.
Also es sind alles Riesenprobleme für die deutsche Wirtschaft. Wollte noch mal einmal auf euch beide zu sprechen kommen, Klaus. Erstmal, warum hast du irgendwann mal gesagt, also ich möchte jetzt nicht wieder noch einen Posten bei irgendeinem Unternehmen haben, sondern ich mache jetzt mal was anderes, was ganz anderes und dann mit Katrin zusammen. Also wie ist diese Philosophie bei dir entstanden?
Genau, also ich habe immer gesagt, ich will kein Berater werden. Das war für mich ganz klar, weil ganz viele machen das, wenn die mit 50 oder 55 ein Unternehmen verlassen, dann sagen sie, ich mache nochmal 5 oder 10 Jahre Beratung, das kann ich ja irgendwie, das wollte ich nicht. Das heißt, ich wollte nicht Einzelunternehmer werden. Ich war dann schon vorher angefangen, bevor ich Katrin kennengelernt habe oder bevor wir gesagt haben, wir arbeiten zusammen, und wir sind dann erst auch in der Consulting und Academy zusammen angefangen. Das ist eine Firma von uns. Ich hatte aber auch noch eine international. Wir haben in Polen noch ein Geschäft. Wir machen ein Immobiliengeschäft in Polen und jetzt neuerdings auch in Dubai. Das heißt, ich habe immer auch Unternehmensbereiche aufgebaut. Mhm. Und das Beratungsgeschäft oder Sparing machen wir auch, aber immer auch als Unternehmer und nicht nur als Sparing. Das heißt, wir sammeln auch jeden Tag noch weiter unsere Erfahrungen. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ich wusste natürlich, dass das nicht einfach wird und dass die Anforderungen auch an das Thema Cashflow und Finanzierung sehr groß sind. Es wäre wahrscheinlich bequemer gewesen, wieder einen Geschäftsführerjob zu nehmen. Aber letztendlich wollte ich gestalten. Ich wollte es einfach nochmal selber ausprobieren. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Katrin, warum macht die Arbeit mit Klaus so viel Spaß? Warum? Ich habe anfangs gefragt, warum es so gut klappt. Jetzt frage ich dich mal einfach auch, dich wird die Arbeit ja auch mit Klaus erfüllen. Warum macht das so viel Spaß mit ihm in der Kombination?
Also in der Kombination ist es einfach, was wirklich Spaß macht und was meine Art zu denken weitet, ist dieses Großdenken. Klaus denkt groß. Er denkt als Unternehmer groß. Der sagt zwar auch, wir müssen kleine Schritte gehen, es muss ein Fundament haben, was wir machen, aber die Vision, wo wir vielleicht auch in 3, 4 Jahren hinwollen, was wir auch aufbauen wollen, das ist etwas, was er immer als eine große Vision dargestellt hat. Und ich tendiere eher dazu zu sagen, ich gehe so kleinere Schritte. Und ich denke auch nicht so groß. Also ich denke, na ja, also ich könnte mal hier noch Seminare machen und ich könnte hier noch Workshops anbieten. Ich könnte da vielleicht noch ein Geschäftsfeld aufbauen. Klaus hat schon von Anfang an gesagt, wir sind eine richtig große Consulting und Academy unter anderem. Ja, wir haben ja mehrere Betriebe, aber das wird groß und wir sind irgendwann auch mal der deutsche Anbieter für Familienunternehmen. Mhm. Und vielleicht sogar der Anbieter in Europa.
Klaus, wie kannst du persönlich deinen Horizont erweitern dank der Expertise von Katrin? Also was nimmst du von ihr mit und was saugst du bei ihr auf?
Also Katrin hat einen ganz großen Anteil an dem, was entstanden ist. Das ist so. Weil sie einen Blick auf die Welt bringt und auch einen Blick auf die Unternehmen, die ich früher nicht gehabt habe. Auch das Thema übrigens Mann-Frau ist etwas, was ich sehr gelernt habe durch die Streitereien, die wir gehabt haben. Es waren wirklich viele Streitereien mit Fetzereien. Und zum Beispiel gestern hatten wir noch eine Diskussion, dass Katrin sagt, ich bin ein Sprechdenker. Das heißt, meine Gedanken und meine Entscheidungen entstehen beim Sprechen und du musst mich sprechen lassen. So, und ich bin jemand, der zack, zack, zack Entscheidungen trifft. Und das passt halt nicht zusammen. Aber dadurch, dass wir das immer wieder erleben und dann darüber sprechen, warum das nicht passt, kriege ich natürlich meinen Horizont deutlich erweitert.
Ich wollte euch beide mal fragen, wir waren gerade so Wirtschaftsstandort Deutschland, so ein bisschen negativ, Krise, Krise, Krise. Klaus, erstmal an dich die Frage, was stimmt dich denn trotzdem optimistisch für Deutschland, also für das Unternehmertum?
Ja, also erstmal, wir haben im Ausland, aus welchen Gründen auch immer noch ein super Image.
Ja.
Das ist beim Fußball so, aber das ist auch bei der Wirtschaft so.
Ja, beim Fußball, naja, aber bei der...
Ich glaube
ja,
trotzdem noch, wenn du jetzt mal in Afrika und so fragst, da ist Deutschland immer noch
Germany,
gut. Und das ist auch bei der Wirtschaft so. Die wissen alle, dass wir sehr teuer sind, aber die wissen auch, dass wir gute Sachen machen. Uns wird auch unterstellt, dass wir sehr gut planen können. Und das stimmt ja auch im Bereich Ingenieurwesen, ja, gute Produkte, aber auch in der gesamten Organisationsplanung, wie man große Projekte managt und so weiter. Ich glaube, was unser Problem ist, wir haben im Moment viel zu viel Regeln, viel zu viel Einschränkungen, viel zu viel Denkblockaden und die müssen weg. Und dann, glaube ich, haben wir Deutschen sehr gute Grundtugenden und diese Grundtugenden werden auch wieder freigesetzt werden und dann werden wir es wieder toll entwickeln. Das ist das Thema 1. Und das Thema 2 ist natürlich, ich glaube, dass die Unternehmer bewusst in diesen vier Quadranten denken müssen. Die müssen an sich arbeiten und jeder muss dafür sorgen, dass er das schafft, was ich eben gesagt habe, so lapidar. Innen stabil und außen flexibel. Und dann schaffen wir auch diese schwierige Lage. Wir hatten schon viele schwierige Lagen. Ich weiß noch, als ich mit dem Studium fertig war, Ende der 90er Jahre, da gab es keine Arbeitsplätze für junge Leute. Das haben wir jetzt vielleicht wieder. Wir hatten irgendwann mal in den 2000ern, bevor Agenda 2020 kam, hatten wir mal eine große...
2010, oder?
2010 sogar, ja. Das war irgendwie 2004, 2005.
Da war doch immer noch Finanzkrise, ne?
Da war, nee, das ja. war 2008. Aber 2004, ja. da war Deutschland der kranke Mann Europas. Ja. Und wir schaffen es immer wieder, uns da wieder rauszuretten, aber wir haben diesmal ein dickes Brett zu bohren. Und was heute schwierig ist, dass wir keinen gesellschaftlichen Konsens haben, wie wir dieses Brett bohren wollen.
Hm. Katrin, möchtest du noch was ergänzen? Was stimmt dich optimistisch für die nächsten Jahre, trotz der ganzen Krisensituation aktuell?
Also das sind auch wirklich die deutschen Tugenden und ich hoffe, dass wir uns die auch wieder zugänglich machen. Also auch diese, eine deutsche Tugend ist für mich auch Verantwortung zu übernehmen, auch die Freude, etwas aufzubauen. Und ich glaube, dass man das nicht wirklich verschütten kann. Also man kann das abschwächen, aber es wird sich nicht ausmerzen lassen. Ist interessant, ausmerzen. Nein, das wird auch nicht ausgemerzt. Ich glaube, dass wir das haben und wir werden uns das auch wieder zurückholen, weil das einfach wichtig ist, damit wir eine Zukunft haben, die auch für unsere Nachfolgegeneration noch lebenswert ist.
Klaus, was treibt dich jeden Morgen an?
Ja, ich bin jetzt ja überwiegend in Dubai. Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Ich habe da ein einfaches Leben als das, was ich hier in Deutschland hatte. Ja. Aber die Kultur in Dubai ist so cool. Dubai ist ein großes internationales Handelszentrum. Man guckt auf die Welt anders als von Europa. Man hat Ostafrika ganz nah, man hat Indien ganz nah, man hat Zentralasien, das sind Länder, die wir gar nicht kennen. Tadschikistan und Usbekistan und so weiter. Man hat China relativ nah. Und mir gefällt die Kultur. Ich kann in Dubai jemanden anrufen und sagen, können wir uns heute Nachmittag treffen und zu 90% geht das. Und in Deutschland sagen die, ich habe in 6 Wochen wieder Zeit für dich. Und in Deutschland dauert alles langsam. Das, was ich eben gesagt habe, dauert lange. Eine WhatsApp-Nachricht wird 2 Tage später beantwortet im Zweifel. Und hier ist es 18 Stunden. Das ist natürlich auch eine Belastung. Morgens um 6 kommen die ersten WhatsApps, sage ich jetzt mal, aus Vietnam. Und abends um 10 kommen welche aus Amerika. Aber dieses Gestalten können, dieses alle wollen nach vorne, das macht total Spaß. Und das ist meine Energie, die mich aufstehen lässt.
Aber was war denn der Impuls, dass du nach Dubai gegangen bist? Vor allem, erklär doch mal einmal, wie viele Monate im Jahr bist du da?
Ich bin da eigentlich die ganze Zeit, außer ich komme nach Deutschland, wenn ich Unternehmen berate.
Ah, okay.
Also ich bin so ungefähr alle 4 Wochen, alle 6 Wochen.
Aber wie ist denn der Impuls gekommen?
Der Impuls war, dass ich halt gesagt habe, was kann ich als Unternehmer machen? Und dann hatte ich mich mit der Ukraine und Polen beschäftigt, internationalen Handel. Und dann hatte ich auf einmal Kontakt in Dubai und da habe ich die besucht. Und habe ich gesagt, hier ist ja cool, da bleibe ich.
Ist das schwer bei euch mit der Arbeitsteilung? Aber das hilft ja, wenn du vor Ort bist. Oder wie teilt ihr euch da auf? Oder macht ihr dann jeden Tag eine Videokonferenz? Was ist zu tun? Oder wie muss ich mir da die Arbeitsteilung vorstellen?
Also das ist ja in der heutigen digitalen Zeit gar kein Thema mehr. Ja, du kannst ja permanent auch miteinander im Kontakt sein, wenn du auch andere unterschiedliche örtliche Standorte hast. Also wir sind regelmäßig auch im Austausch und sehr, sehr viele Projekte manage ich hier auch vor Ort, auch vom Kunden, auch zum Beispiel Kulturwandelprojekte, die laufen dann sehr stark über mich. Und auch Themen wie Sparring oder auch eine 1-zu-1-Begleitung geht ja auch über Teams. Also wenn die Notwendigkeit besteht, wirklich auch 1-zu-1 vor Ort zu machen, ist Klaus ja auch da. Also fliegt er auch hierher. Aber das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr das Thema.
Also durch die Digitalisierung ist das ja alles wirklich, wirklich auch viel mit Video machbar. Und wie gesagt, wenn du dann hier wirklich vor Ort gebraucht wirst beim Unternehmen, dann kommst du eben rüber, ne?
Ja, also ich bin regelmäßig da. Wir telefonieren fast jeden Tag 1 oder 2 Mal. Wir haben auch Videogespräche, aber natürlich ist der persönliche Kontakt wichtiger. Das heißt, wenn ich jetzt diese Woche da war und wir dann 2 Tage mal über Strategie reden, was wir gemacht haben, dann kommt Besseres raus, als wenn wir das per Video machen. Das ist immer noch so, da bin ich noch alte Schule. Es ist gut, digital sich zu unterhalten, aber die richtigen, realen Treffen haben noch eine andere Qualität.
Frage an euch beide, was sollten Unternehmen von diesem Gespräch hier mitnehmen? Welchen Impuls? Was ist so, Klaus, wo du sagst, da möchte ich auch einen gewissen Impuls liefern an Unternehmer, die das hier hören?
Also ich fände es gut, wenn die Unternehmer wissen, dass es Leute gibt, die sie verstehen, die die Komplexität des Unternehmertums verstehen und die das auch anerkennen. Und das Zweite ist, ich wünsche, dass die Unternehmer Mut haben. Mut, das umzusetzen, was sie schon im Kopf haben und Mut, weiterzugehen.
Mhm. Katrin?
Also ich wünsche mir auch mehr Widerständigkeit, auch der Politik gegenüber, auch mal Klartext zu reden, was man braucht auch als Unternehmer und Unternehmerinnen und das auch einzufordern.
Abschließend, was wünscht ihr euch für eure Arbeit bei Empatrust für die nächsten Jahre?
Also ich wünsche mir, dass wir Unternehmer begleiten dürfen weiterhin, dass Leute Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass das internationale Handelsgeschäft boomt. Wir sind jetzt dabei, die ersten Mitarbeiter in Dubai einzustellen. Also nochmal wieder ein ganz anderer Schritt. Und ich möchte einfach, dass das erfolgreich wird.
Und Katrin?
Ich möchte, dass Deutschland wieder stolz ist auf sich. Und dass wir uns nicht schämen müssen, Deutsche zu sein. Weil das wird uns manchmal suggeriert, dass wir keine Fahnen schwenken dürfen, was für mich überhaupt nichts mit Rechtssein zu tun hat. Ich wünsche mir, dass wir einfach ganz selbstverständlich sagen können, wie jede andere Nation auch, wir sind Weltbürger, wir sind Menschen, die gerne in Europa mit anderen Nationen, Nationalitäten zusammenarbeiten, zusammenleben. Und hier kommt mein Und wieder rein. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, weil das bin ich. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
Und was wünschst du dir mit Blick auf Empatrust, die Arbeit?
Dass wir das unterstützen. Dass wir dieses Und unterstützen, also dass so vieles denkbar und möglich ist, dass diese Gegensätze durchaus miteinander vereinbar sind und dass Empatrust einen Beitrag dazu leisten kann, dass man gerne Unternehmer ist, gerne Deutscher und auch gerne und mit Freude Leistung bringt und auch aufbaut. Und das Aufbruch auch was ist, was richtig Spaß machen kann.
Ich glaube auch, ich meine einerseits, du hast es ja auch gesagt, Deutschland hat in der Welt einen riesen Namen in Sachen Wirtschaft. Also viele leben immer noch von der deutschen Wertarbeit, ne, von der Qualität, auch Made in Germany war und ist ein Qualitätsbegriff. Aber trotzdem muss man einen gewissen Aufbruch an den Tag legen, ne. Man muss sich weiterentwickeln und, ne, und man kann nicht immer nur von der Tradition leben, ne. Irgendwann ist man abgehängt, siehe China.
Ja, das ist so.
Also spannendes Gespräch mit Klaus Burg. Ich finde es super, dass Klaus hier extra eingeflogen ist oder hat er noch einen anderen Termin, Katrin?
Naja, wir hatten natürlich auch hier unsere zwei Strategietage nochmal. Ja. Das haben wir halt jetzt auch in 1:1, also auch in persönlichen Kontakt stattfinden lassen. Und die Gespräche sind dann eben auch ganz wichtig.
Ja. War ein sehr inspirierendes Gespräch.
Sparring hatte ich auch diese Woche.
Ach, guck an. Also hat sich der Flug hierhin auf jeden Fall gelohnt. Also ich finde es toll, dass das hier geklappt hat, dass Klaus hier auch persönlich war. Ich finde das auch hier im Studio viel schöner, wenn man sich persönlich auch mal face-to-face sieht, als eine Videokonferenz, vor allem in so einem persönlichen Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die das hier hören, die nehmen auch eine Menge mit. Danke, Klaus, danke, Katrin und ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Vielen Dank auch an dich.
New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business. Ehrlich, inspirierend, anders.